dass ich Sie erkenne, weil das heute so besonders geschmückt ist. Vielen Dank an das Deko-Team. Ihr Lieben, der März ist traditionell ein Monat, in dem Frauen eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Wir wissen das, aber ich möchte das heute Morgen noch mal betonen. Am ersten Freitag im März feiern Christinnen den Internationalen Weltgebetstag der Frauen. In 120 Ländern und in vielen Gottesdiensten stärken Frauen die Verbundenheit untereinander. Sie stehen füreinander ein im Gebet und auch finanziell. Und häufig bekommen besonders Frauen hier eine Stimme, die unter schwierigen gesellschaftlichen Bedingungen als Frauen und als Christinnen leben. In diesem Jahr ging es zum Beispiel um Frauen in Nigeria. Wer mich kennt, weiß, dass ich finde, die Form der Gottesdienste könnte gerne etwas moderner, etwas frischer sein. Aber das Anliegen, das verdient es wirklich, beachtet und mitgetragen zu werden. Es geht weiter. Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Frauen demonstrieren für mehr Rechte und Gleichstellung, für gerechte Bezahlung, gegen Gewalt und gegen andere Formen der Diskriminierung. In mehr als 20 Ländern, insbesondere in Osteuropa und in Asien und bei uns in Deutschland, in MacPom und in Berlin, ist der 8. März sogar ein Feiertag. Ich finde ganz ehrlich, ein zusätzlicher Feiertag mag ganz nett sein. Viel besser fände ich es natürlich, wenn man diesen Feiertag nach über 100 Jahren auch endlich nicht mehr bräuchte. In diesem Jahr wird nun im März, heute am Palmsonntag, auch in der Kirche einer Frau ganz besonders gedacht. Die Bibeltexte variieren ja in jedem Jahr, deshalb ist das nicht die Regel. Heute aber hören wir von einer Frau, an die man sich immer erinnern wird. Das sagt Jesus. Wir hören von einer Begegnung, die sich an den Einzug in Jerusalem anschließt.
Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die führenden Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus heimlich zu verhaften und dann umzubringen. Aber sie sagten sich, auf keinen Fall während des Festes, damit es keine Unruhe gibt im Volk. Jesus war mit seinen Jüngern in Bethanien zu Gast bei Simon, dem Aussätzigen. Als er sich zum Essen niedergelassen hatte, kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit Salböl dabei. Es war reines, kostbares Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Einige ärgerten sich darüber und sagten zueinander, wozu verschwendet sie das Salböl? Das Salböl war über 300 Silberstücke wert. Man hätte es verkaufen können und das Geld den Armen geben können. Sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Aber Jesus sagte, lasst sie doch. Warum macht ihr der Frau das Leben so schwer? Sie hat etwas Gutes an mir getan. Es wird immer Arme geben bei euch und ihr könnt ihnen helfen, wann immer ihr wollt, aber mich habt ihr nicht für immer bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Amen, das sage ich euch, auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden. Dann wird man auch erzählen, was sie getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern.
Auf der ganzen Welt wird man die gute Nachricht von mir verkünden, sagt Jesus. Dann wird man auch erzählen, was diese Frau getan hat. So wird man sich immer an sie erinnern. Was ist das für ein Schlusssatz? Ganz schön krass, oder? Ich möchte euch einladen, dass wir heute einmal den Predigttext von seinem Ende her erkunden. Was für eine Pointe. Überall auf der ganzen Welt wird man sich immer an diese Frau erinnern. Das ist einmalig in der Geschichte. Von niemandem hat Jesus je so geredet, nicht von seinen Jüngern, von keinem Mann und keiner Frau, der er begegnet ist, die er geheilt hat, gelehrt, berührt, von niemandem, mit dem er gegessen oder getrunken hat, Tischgemeinschaft hatte oder mit dem er sonst so unterwegs war. Das, was diese Frau getan hat, wird niemals vergessen werden. Eine Frau, von der wir nicht einmal wissen, wie sie heißt. Sie salbt Jesus und davon spricht die ganze Welt. Was macht sie, was so niemand vor ihr und niemand nach ihr getan hat? Woran genau sollen wir uns erinnern? Gehen wir einmal hinein in das Setting dieser Geschichte. Die Szene spielt in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen. Bei Simon, dem Aussätzigen, das wird hier extra betont. In Bethanien wohnen auch Martha und Maria, Freundinnen von Jesus. Mit ihnen war Jesus befreundet. Er war so oft mit seinen Jüngern bei denen zu Gast. Warum geht er nicht zu denen, zu Maria und Martha, sondern ausgerechnet zu einem Aussätzigen? Aussatz war eine schlimme Hautkrankheit. Das konnte zum Beispiel Lepra sein, unheilbar, hoch ansteckend. Wer an Aussatz erkrankte, der wurde ausgesetzt. Weit weg, vor die Tore der Stadt. Dort lebten die Kranken wie in einem Ghetto. Sozial isoliert, notdürftig versorgt, gemieden, alleingelassen mit ihren Ängsten, ohne Perspektive. Simon hat diese Krankheit überwunden, sonst wäre niemand in sein Haus gekommen. Ob Jesus ihn geheilt hat, das steht hier nicht explizit, aber wir können davon ausgehen. Jedenfalls kennen sie sich und Jesus ist Gast in seinem Haus. Kann es sein, dass Jesus sich Simon vielleicht sehr bewusst ausgesucht hat? Es ist 2 Tage vor dem Passafest. Ganz Jerusalem ist auf den Beinen. Vorfreude liegt in der Luft, aber die Luft für Jesus wird dünner. Die führenden Hohepriester sind ihm schon lange auf den Fersen. Nun endlich wollen sie ihn festnehmen und umbringen. Nicht während des Festes, das wäre zu auffällig, aber sofort danach. Sie werden nicht mehr lange fackeln. Jesus ahnt, was auf ihn zukommt. Er weiß nicht wann, aber er weiß, dass bald etwas passiert. Wie muss ihm innerlich zumute sein, dieser Schwebezustand, noch frei, aber bald gefangen, noch in Gemeinschaft, aber bald allein, noch lebendig, aber bald tot? Simon der Aussätzige ist zwar wieder gesellschaftsfähig, aber womöglich hat die Zeit seiner Isolation ihn geprägt. Wer lange gemieden wurde, allein war mit seiner Krankheit, zurückgezogen, der braucht eine Weile, bis er wieder im normalen Leben ankommt. Krankheit kann einen Menschen sehr verändern. Man schaut sehr genau hin, auf wen kann man sich in der größten Not denn wirklich verlassen? Mit wem über die eigenen Schmerzen sprechen? Mit wem die Ängste teilen, wie geht es weiter? Was ist, wenn ich nicht mehr gesund werde, vielleicht sogar sterben muss? Ja, Simon hat sich zurückgekämpft ins Leben, aber vielleicht braucht er seitdem Zeiten des Rückzugs, der Ruhe. Und Jesus? Könnte es sein, dass auch er sich zurückziehen wollte, zur Ruhe kommen, sich aus dem Blickfeld nehmen? Sucht Jesus bewusst die Nähe zu einem Mann, der weiß, wie sich das anfühlt, isoliert sein von Familie und Freunden, Leben ohne Berührung und Wärme, der sensibel ist dafür, was das bedeutet, in Todesangst schweben, allein mit seiner Angst. Will Jesus bei Simon noch einmal Kraft sammeln, bevor die letzten Dinge ihren Lauf nehmen? Im Haus des Simon legen sich die Männer zu Tisch und stärken sich bei einem Mahl. Diese Versammlung des Simon, die wird oft so als fröhliches Gastmahl ausgelegt oder zumindest so ein Abend unter Freunden, an dem man es sich gut gehen lässt. Ich habe das zumindest manches Mal so gehört und gelesen. Was aber, wenn es ganz anders war? Wenn dieser Abend einen ganz anderen Charakter hat? Die Stimmung nicht gelöst ist, sondern gedämpft, angespannt. Jeden Moment kann es an der Tür klopfen. Soldaten stehen vor der Tür und führen Jesus ab. Und die, die um ihn sind, gleich dazu. Das griechische Wort für beim Gastmahl liegen heißt katakaimai. Das passt also zum gemeinsamen Essen. Katakaimai bedeutet aber auch erschöpft am Boden liegen. Der Evangelist Markus verwendet es immer dann, wenn er von Menschen redet, denen es körperlich und innerlich nicht gut geht. Die Schwiegermutter des Petrus liegt krank und erschöpft da nieder. Katakaimai. Der Gelähmte, der aufsteht und sein Bett nimmt, lag vorher krank und erschöpft am Boden. Katakaimai. Am Teich Bethesda lagen viele Kranke, Blinde und Lahme am Boden, ausgesondert und alleingelassen. Katakaimai. Könnte Katakaimai hier auch meinen, Jesus ist erschöpft, mitgenommen, er liegt am Boden? Wie würde sich die Geschichte dann anhören? Als Jesus in Bethanien im Haus des Simons erschöpft am Boden lag, kam eine Frau mit kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl über sein Haar. Würde auch Sinn machen, oder? Vielleicht schließt das eine das andere nicht aus. Man kann auch erschöpft bei einem Gastmahl liegen. Aber der Charakter ist ein anderer. In diese wie auch immer geartete Zusammenkunft hinein kommt nun eine Frau, geht auf Jesus zu und salbt ihm das Haupt. Es war damals nicht unüblich, dass ein besonderer Gast mit ein, zwei Tropfen Öl geehrt wird, als ein Zeichen von Verbundenheit, als ein Zeichen der Wertschätzung. Aber diese Frau hatte ja nun deutlich mehr als zwei Tropfen, ein ganzes Fläschchen. Und das Öl war unfassbar teuer, 300 Silberlinge, der Jahreslohn eines Arbeiters, umgerechnet ungefähr 30.000 Euro. Eine Wahnsinnssumme. Es war ein sehr besonderes Öl, Nardenöl, das ist in der Herstellung sehr aufwendig, deshalb auch der hohe Preis. Ich gebe zu, ich bin nicht so ganz bewandert in der Welt der Düfte. Ich habe einen, mit dem bin ich ganz zufrieden, das reicht mir. Aber ich habe mich mal schlau gemacht. Es gibt tatsächlich Parfums als Geldanlage. Zum Beispiel der Duft Schumuck. Der soll an das Märchen aus Tausend und einer Nacht erinnern. Das ist ein 3-Liter-Flakon. Der Flakon ist mit 3000 Diamanten besetzt, mit purem Gold verziert. Und er steht, wie kann es anders sein, in einer Vitrine in der Mall of Dubai. Ist zurzeit das teuerste Parfum der Welt mit 1,1 Million Euro. Also, es gibt durchaus sehr teure Düfte. Und auch damals gab es durchaus teure Öle. Kaiser und Könige wollten sich parfümieren und wollten gut riechen. Und auch im Jerusalemer Tempel hat man nur das allerbeste Öl verwendet, eben dieses Nardenöl. Damit wurden Priester und auch Kultgegenstände gesalbt. Für Gäste bei einem Gastmahl aber hat man einfaches Öl benutzt. Das musste ja bezahlbar sein, das musste man sich ja auch leisten können. Deswegen, dass diese Frau ein so teures Öl verwendet und so eine Menge, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist auch der Zeitpunkt, an dem sie auftaucht. Vielleicht gibt es zwischen ihrem Auftauchen in Bethanien und dem, was in Jerusalem kurz vorher am Hof des Hohen Priesters passiert, auch einen Zusammenhang. Denn da wird ja beschlossen, dieser Jesus, dieser Aufständische, dieser Unruhestifter, dieser Widerständler, der muss endlich beseitigt werden, verhaftet und getötet. Und kurz danach ist diese Frau im Haus des Simon. Zufall? Wohl kaum. Diese Frau kommt mit einer Botschaft. Von irgendwoher muss sie mitbekommen haben, Jesus wird sterben. Vielleicht war sie in der Nähe, als das Todesurteil über Jesus gefällt wurde. Vielleicht hat sie sich im Haus, im Hof des Hohen Priesters aufgehalten. Eventuell war das Öl, das sie dabei hatte, sogar aus dessen Haus und war eigentlich für den Tempel bestimmt. Teures, heiliges Öl. Wo auch immer diese Unbekannte es her hat, ob lang erspart oder aus dem Tempel entwendet, sie nimmt so viel wie möglich und geht so schnell wie möglich nach Bethanien. Dort platzt sie in das Haus des Simon mitten hinein in die Männerrunde, geht ganz gezielt zu Jesus und salbt sein Haupt. Liebevoll, überreich, überschwänglich. Und sie gibt ihm damit wortlos zu verstehen, die Mächtigen haben deinen Tod beschlossen. Es dauert nicht mehr lang, dann wirst du sterben. Was muss diese Frau das gekostet haben? Wie viel Mut? Wer mit Jesus gesehen wird, riskiert selbst Leib und Leben. Aber diese Frau, die denkt nicht an sich, an das, was es sie kostet, was für sie auf dem Spiel steht, sondern sie legt alles, was ihr wichtig ist, ihre Zuneigung, ihre Ehrfurcht, ihren Respekt, ihren Dank in diese Geste und stärkt Jesus für seinen besonderen Weg. Sie folgt ihrer Überzeugung und tut genau das Richtige. Und Jesus versteht, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Liebevoll, mutig und auch widerständig. Was ist das für ein ernster, für ein wichtiger, ja, für ein heiliger Moment? Dieser Moment wird allerdings gestört durch das Gemurre der Jünger. Warum diese Verschwendung? Man hätte das Öl für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie überschütten die Frau mit Vorwürfen. Sie überschütten die Frau mit Vorwürfen. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die ändern sich anscheinend nie. Dass es immer wieder Männer gibt, die meinen, Frauen sagen zu müssen, was sie zu tun und zu lassen haben. Was sie dürfen und was nicht, was richtig ist und was falsch, die übergriffig sind und das nicht nur verbal. Die Schlagzeilen der letzten Wochen und Monate sind voll davon und das muss aufhören. Es muss Schluss sein mit Unterdrückung und Gewalt gegenüber Frauen und Kindern in jeder Form. Und das ist auch unsere Pflicht, dass wir gemeinsam und jede und jeder da, wo er kann, unseren Beitrag dazu leisten. Und sie überschütteten die Frau mit Vorwürfen. Die Jünger verstehen nicht. Vielleicht wollen sie auch nicht verstehen. Jesus hatte schon mehrmals angesetzt, wenn man das Markus-Evangelium liest, merkt man, an vielen Stellen hat er versucht, mit seinen Jüngern über sein Sterben zu reden. Einmal hat Petrus es ihm ausgeredet, Jesus, wovon redest du? Einmal steht da, die Jünger haben Jesus nicht verstanden. Und beim dritten Mal haben Jakobus und Johannes nichts Besseres zu tun, als sich die besten Plätze im Himmel zu sichern. Und Jesus, der sonst immer auf der Seite der Armen ist, der ihnen das Himmelreich verspricht, der immer wieder dazu auffordert, die Armen nicht zu vergessen, er stellt sich auf die Seite dieser Frau. Lasst sie. Warum macht ihr der Frau das Leben schwer? Gutes könnt ihr immer tun, nur das Gute ist nicht immer das Richtige. Mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Die Frau hat getan, was sie konnte. Sie hat mich im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Liebe Gemeinde, das Gute, das, was vernünftig ist, ist nicht immer das Richtige. Manchmal ist es dran, nicht zu rechnen, sondern zu schenken. Nicht zu fragen, was es kostet, was ich davon habe, ob es sich denn lohnt, sondern zu geben, so viel nur geht, im Übermaß, weil andere es brauchen. Wäre die Frau vernünftig gewesen, dann hätten 2, 3 Tropfen von einem einfachen Öl für Jesus gereicht. Aber für ihn ist das Beste, das Teuerste, das Meiste gerade gut genug. So viel nur geht. So viel Liebe, so viel Zuwendung, so viel Dank, so viel Nähe für den, der gibt und liebt, so viel nur geht. Wäre die Frau vernünftig gewesen, wäre sie zu Hause geblieben. Dort war sie sicher. Manchmal aber ist es richtig, loszugehen und sich nicht davon abhalten zu lassen, das Richtige und Wichtige zu tun und zu seiner Überzeugung zu stehen. Liebe Gemeinde, an diese Frau wird man sich erinnern, sagt Jesus, an ihre hingebungsvolle Liebe, eine Liebe, die nicht rechnet, an ihren widerständigen Mut, an ihre prophetische Weitsicht, an ihre feste Entschlossenheit. Sie ist ihrer Überzeugung gefolgt und sie hat getan, was richtig ist. Amen.